Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Akzent.
The next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products.
Vor genau einer Woche, da wandte sich Ferdinand Marcos an sein Volk. Der philippinische Präsident gab so etwas wie eine Pressekonferenz zur Lage der Nation.
Stuck natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosin, ng jet fuel.
Das Setting in diese Pressekonferenz, das wirkt eher trocken, aber seine Botschaft, die hat es in sich, Katrin.
Ja, die Lage ist ziemlich dramatisch für die Philippinen. Und zwar kommt ein Großteil, 90 bis fast 100% ihres Öls aus den Golfstaaten. Und die Vorräte, die jetzt noch bleiben, also die Reserven, reichen vielleicht noch für ungefähr 45 Tage. Aber wegen der Lage im Iran und an der Straße von Hormuz sind die Preise jetzt massiv angestiegen, also um 30 bis 40%. Das ist der stärkste Anstieg seit Jahren. Und es sind nicht nur die Philippinen davon betroffen. Also ganz Asien ist eigentlich in einer Energiekrise aktuell.
Der Iran-Krieg und die ausbleibenden Erdöllieferungen stürzen asiatische Länder in eine Krise. Wie die Politiker von den Philippinen bis China damit umgehen, das bespreche ich heute mit meiner Kollegin Katrin Büchenbacher. Ich bin Alice Grosjean. Katrin, du bist bei uns bei der NZZ zuständig für China und Südostasien. Wenn wir uns jetzt mal so eine Weltkarte vor dem inneren Auge vorstellen, dann liegen diese Länder eher alle rechts im Osten, bisschen weiter links. Da ist die arabische Halbinsel, Dubai, Saudi-Arabien und so weiter, mit den erdölliefernden Golfstaaten. Und da ist auch die Straße von Hormuz. So zwischen der arabischen Halbinsel im Süden und Iran im Norden, da liegt diese Meerenge, die eben alle Öltanker passieren müssen, die von den Golfstaaten aus in Richtung Ostasien fahren. Diese Länder in Ostasien, wie abhängig sind die denn konkret vom Erdöl aus diesen Golfstaaten?
Ja, die sind extrem abhängig und das sieht man jetzt gerade auf ziemlich brutale Art und Weise. 90% des Öls aus den Golfstaaten geht nach Asien. Und gewisse Länder in Asien, die sind extrem abhängig. Also zum Beispiel Südkorea. 80% der Importe stammen aus der Golfregion. Bei den Philippinen und Thailand sind es fast 100%. China ist da breiter aufgestellt, aber ja, selbst China kommt auf 40 bis 50%. Und all das Öl, das diese Länder importieren, muss durch die Straße von Hormuz. Das ist also ein echter Flaschenhals. Und genau dieser Flaschenhals ist im Moment eigentlich quasi zu.
Wir haben anfangs ja gehört, wie eben der philippinische Präsident sogar den Notstand ausgerufen hat. Dort im Land, in den Philippinen, wer ist denn dort am meisten von diesem Mangel betroffen?
Also am meisten sind eigentlich ja, fast alle betroffen. Also es betrifft die Menschen, die täglich auf Treibstoff angewiesen sind. Konkret sind das zum Beispiel die Taxifahrer. Auf den Philippinen sind das oft so Kleinbusse in den Städten und manchmal auch also Dreiräder, also
wirklich mit Minitaxis. Motor.
Ja, und die können ja nicht einfach die Ticketpreise erhöhen jetzt. Und deswegen geben sie viel mehr aus zu tanken und verdienen weniger.
Also sie bleiben eigentlich selber auf der Teuerung sitzen, die sie nicht weitergeben können.
Ja, genau. Also, und zum Teil können sie sich einfach auch nicht mehr leisten, zu tanken. Und das betrifft auch die Fischer. Also manche ärmere Fischer, die können vielleicht gar nicht mehr ausfahren, um zu fischen. Das, was sie für die Fische kriegen, würde das vielleicht gar nicht mehr aufwiegen. Aber ja, es betrifft die ganze Bevölkerung, weil wenn der Transport teuer wird, dann steigen auch die Preise für Lebensmittel. Gemüse, Reis, Fisch, all das wird teurer. Und in diesen Ländern macht halt Treibstoff ein höherer Prozentteil aus des Einkommens. Also die spüren das viel, viel schneller dann im Haushaltsbudget.
Ang mga driver at operator, mga kababaihan at buong pamilya sa paglulunsad ng ating protesta ngayong araw.
Und die Menschen sind so stark betroffen, dass sie tatsächlich auch schon auf die Straße gegangen sind deswegen. Also die Taxifahrer insbesondere und auch die Lieferdienstfahrer. Also die Leute, die täglich Essen und Pakete ausliefern, die haben jetzt plötzlich weniger Lohn und die verlangen, dass ihre Regierung handelt.
So wie in den Philippinen, wie du es jetzt beschrieben hast, ist das auch in anderen südostasiatischen Ländern so ähnlich?
Ja, das sehen wir gerade in ganz vielen Ländern in Südostasien, zum Beispiel auch in Thailand. Dort konnte sich die Regierung jetzt wegen dem Preisschock diese Subventionen auch nicht mehr leisten. Also es wurde einfach zu teuer.
Also das Benzin davor war subventioniert durch die Regierung von Thailand?
Ja, also die haben die Preise halt gedeckelt, subventioniert und dann der Anstieg war jetzt so massiv, dass die Regierung gesagt hat, das können wir jetzt nicht mehr tragen und wollen wir auch nicht, weil wenn du die Preise künstlich tief hältst, dann ist die Nachfrage ja gleich hoch und man will ja die Nachfrage zurückfahren, oder? Und dann ist der Preis innerhalb weniger Tage dann massiv angestiegen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute Schlange gestanden sind vor den Tankstellen. Die normalen Leute wollten noch einmal günstiges Benzin auftanken, ja, aber auch die Bauern, die waren stark betroffen. Also die haben auch sich angestellt für Diesel. Ja.
Für ihre Landmaschinen.
Genau, ja. Man sieht jetzt auch ganz viele Maßnahmen, die beschlossen werden in diesen Ländern. Und zum Teil erinnert mich das, was bei uns diskutiert wurde, als ja, die Gaspreise so angestiegen sind, also wegen den Sanktionen.
Im vorletzten Winter.
Im vorletzten Winter, genau. Gas aus Russland. Dann saßen wir manchmal in unseren kalten Wohnungen. Und in Südostasien ist jetzt aber die Rede von Klimaanlagen, also dass man die nicht mehr so stark einsetzen soll. Oder weniger Autofahren. Also der Regierung sagen ihren Staatsbeamten, nehmt doch die Treppe, wenn ihr arbeiten kommt. Ja. Und in Indonesien heißt es, die Staatsangestellten dürfen jetzt einen Tag pro Woche im Homeoffice arbeiten.
Das dürfen sie davor nicht.
Offenbar nicht, nein. Ich fand das ziemlich witzig, weil wer Jakarta kennt, also die Stadt, die leidet unter extremen Staus und man pendelt da oft irgendwie 2-3 Stunden zur Arbeit. Und eine solche Maßnahme, die hätte auch schon früher Sinn gemacht.
Benzinpreise, das ist etwas, das die allermeisten Menschen im Alltag direkt spüren, also überall auf der Welt, nicht nur in Südostasien. Aber deswegen hat das Thema auch eine enorme politische Kraft. Wenn wir uns das jetzt für diese Länder anschauen, was tun die Regierungen dort in Südostasien, um mit dieser Krise umzugehen?
Ja, die handeln alle allesamt, weil du hast recht, das ist natürlich politisch heikel, so ein Treibstoffpreis. Also ein ganz dramatisches Beispiel ist aus Indonesien 1998, als das Suharto-Regime gestürzt ist. Und zwar unter anderem, weil er gesagt hat, ja, kündigt die Subventionen auf für Benzin. Und der Anstieg war dann so massiv, also 70%, dass die Leute, die Proteste halt wirklich im ganzen Land sich verbreitet haben und auch gewaltsam wurden. Und er musste dann zurücktreten.
Also der Benzinpreis, der indirekt das Ende einer jahrzehntelangen Diktatur eingeleitet hat.
Absolut, ja. Und die Länder in Asien reagieren jetzt ganz unterschiedlich. Also die Philippinen, wir haben es gehört, haben den Energienotstand ausgerufen. Damit haben sie den rechtlichen Rahmen geschaffen, um jetzt schneller reagieren zu können.
So our authorities are all continuing to find new sources.
Sie versuchen zum Beispiel jetzt auch neue Ölquellen zu erschließen. Also nicht nur aus dem Nahen Osten, aus der Golfregion, sondern sie verhandeln jetzt mit Russland, ob sie von dort Öl importieren können.
Also mit Russland, das eigentlich sanktioniert war, kommt jetzt überhaupt wieder in Frage, was da vorher nicht der Fall war?
Ja, aber auch, weil die USA da eine Ausnahmeregelung gemacht haben. Zwar nur temporär, also 30 Tage kann man jetzt russisches Öl sanktionsfrei importieren. Genau.
Kommt jetzt schon Öl aus Russland in die Philippinen?
Noch nicht. Aber es sind offenbar Gespräche schon im Gang.
Also eine Möglichkeit ist, sich nach alternativen Quellenlieferanten umzusehen. Was sehen wir denn sonst noch für Strategien, wie asiatische Länder jetzt mit dieser Krise umgehen?
Ja, interessant ist in dem Fall auch China. Also in China ist der Preis, also ist auch diese politische Sensibilität, das Bewusstsein dafür sehr stark vorhanden. Also dass der Benzinpreis beim Volk direkt ankommt und dort auch für Unmut sorgen kann, wenn der steigt. Und deswegen hat die Regierung immer dafür gesorgt, dass der Preis relativ stabil blieb, halt mit Subventionen. Mhm. Und seit Kriegsbeginn haben sie den Preis zwar schon 2-mal angehoben, aber nur relativ sanft. Also in China, das spüren die Menschen, klar, aber das ist noch nicht in dem Maßen schmerzhaft, wie es zum Beispiel in den Philippinen ist oder in Hongkong.
Und wie lange können sie das noch so durchhalten?
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Also das kostet den Staat sehr viel Geld. Aber ja, in China ist man bereit dafür und lässt dann vielleicht eher mal die Industrie den höheren Preis zahlen, nicht aber die Haushalte. China hat auch relativ große Erdöl- und auch Gasreserven. Also die Erdölreserven, die reichen laut Schätzungen ungefähr 90 bis 140 Tage. Beim Gas ist es sehr viel weniger. Noch haben sie nicht darauf zurückgegriffen, aber falls sie das tun müssen, ist es schon ziemlich akut und das reicht dann auch nicht ewig. Also Das wäre für China dann schon eine sehr große Krise.
Wir sind gleich zurück.
Denken, fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch/live. Wir freuen uns auf Sie.
In vielen asiatischen Ländern herrscht Krisenstimmung, weil die Erdöllieferungen aus den Golfstaaten ausbleiben. Und wir haben es gehört, die einen suchen schon fieberhaft nach neuen, nach alternativen Lieferanten. Die anderen, wie China, versuchen dagegen erstmal auszuhalten und abzuwarten, was als nächstes passiert. Dabei gäbe es ja eigentlich noch eine dritte Variante, nämlich Diplomatie. Gibt es denn auch Länder, die direkt mit Iran Gespräche suchen?
Ja, und man muss sagen, also diese Strategien, die wir jetzt hier genannt haben, also diversifizieren, rationieren oder die Preise kontrollieren und diplomatisch verhandeln, das versuchen natürlich viele Länder. Mhm. Und auch gerade den diplomatischen Weg, den schlagen Länder ein, die schon sowieso eigentlich produktive Beziehungen hatten zuvor mit Iran, mhm. China zum Beispiel, aber auch Thailand. Also in Thailand gab es eine ganz konkrete Gelegenheit dazu, weil ein thailändischer Tanker wurde beschossen in der Straße von Hormuz und ja, es gab Feuer an Bord und Crewmitglieder wurden vermisst. Und danach verhandelte Thailand dann über die freie Durchfahrt von einigen Tankern aus Thailand.
Das war der thailändische Premierminister und der hat letzten Samstag eben bekannt gegeben, dass ein Abkommen mit Iran anscheinend erreicht wurde und dass seither eben Schiffe unter thailändischer Flagge wieder durch die Straße von Hormuz durchfahren dürfen. Ist das ein großer Erfolg? Also heißt das Problem gelöst für Thailand?
Ja, stimmt. Einerseits, also das ist ein Erfolg. Also thailändische Tanker dürfen jetzt wieder passieren. Und die iranische Botschaft in Thailand postete dann auch auf X, Freunde haben einen besonderen Platz. Und ja, genau. Aber ja, das ist natürlich kein freier Verkehr wie früher. Und das bedarf auch stetiger Abstimmung. Jedes Schiff braucht eine Bewilligung. Also das ist dann eine sehr selektive Freigabe. Und das ist jetzt nicht eine stabile Versorgung, sondern es ist mehr punktuell eine Entlastung für Thailand.
Eine kurzfristige Lösung. Könnten das auch andere Staaten machen, eben so direkt mit Iran verhandeln?
Ja, und das tun auch einige Staaten. Also China, das ja traditionell sehr gute Beziehungen pflegt zu Iran, kauft weiterhin Öl von dort und setzt auch dann auf Diplomatie im Hintergrund, versucht, dass der Konflikt deeskaliert wird. Und auch Japan geht einen sehr ähnlichen Weg wie Thailand. Es gibt Hinweise, dass es da auch bilaterale Absprachen gab mit Iran, damit japanische Schiffe durchfahren dürfen. Also solche Deals hängen offenbar auch wirklich davon ab, wie die Beziehung ist zwischen den einzelnen Ländern und Iran. Und dann auch, wie viel politisches Risiko ein Land eingehen will. Auch im Verhältnis jetzt mit den USA zum Beispiel.
Jetzt dauert der Krieg schon seit 4 Wochen an. Wenn wir mal die Perspektive der asiatischen Länder einnehmen, was müsste denn kriegsmäßig passieren, damit sich die Lage entspannt?
Aus Sicht Asiens ist eigentlich nur ein baldiges Kriegsende wünschenswert. Also das hoffen die sehr stark, dass die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird, normal befahrbar ist und dass dann die Ölpreise wieder sinken. Mhm. Worst case wäre, wenn sich der Konflikt jetzt noch weiterzieht, was ja Iran mit relativ wenigen Mitteln kann, die Straße da weiter stört, dann kämen die Länder in Asien relativ stark unter Druck. Auch die Regierungen, weil der Unmut würde dann noch stärker wachsen in der Bevölkerung. Also wir sehen einerseits, dass sich Diplomatie wirklich lohnt. Also Länder, die weiterhin Beziehungen gepflegt haben mit Iran und Russland, obwohl diese unter amerikanischen und europäischen Sanktionen standen, der hat jetzt einen strategischen Vorteil. Mhm. Dieser Vorteil, der ist jetzt auch nur kurzfristig, also diese Deals, die man aushandeln kann, um vielleicht doch noch ein bisschen Öl zu kommen. Mhm. Aber ja, langfristig hilft, glaube ich, nur eines, und zwar, wenn sich die Länder Asiens unabhängiger machen von der Golfregion.
Vielen Dank, Katrin, für diese Perspektive auf Südostasien und schön warst du hier im Studio.
Vielen Dank, Alice, für die Einladung.
Das war unser Akzent, heute mit Auslandredaktorin Katrin Büchenbacher. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört. Bis bald.